ARD Sounds.
Alle Folgen von Springerstiefel, Alpha oder Opfer bekommt ihr schon jetzt in der App von ARD Sounds.
Wir saßen in der Bushaltestelle und haben mir dann sämtliche Sachen an den Kopf geschmissen.
Das ist Clemens. Clemens ist 24 und wohnt in der Altmark, einer Region an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Ich kann jetzt nicht mehr wiedergeben, was es war. Ich weiß halt, wie gesagt, dass es aber nur mich in diesem Moment wirklich eingeschüchtert hat, weil ich zum ersten Mal mit dieser Situation auseinandergesetzt worden bin.
Clemens macht Drag. Das heißt, er spielt in seinen Performances mit Geschlechterrollen. Er trägt Perücken, Kleider und Absatzschuhe.
Mein Outfit ist dann eher so ein bisschen Goldene Zwanziger basierend. Also es war auch nur so ein schwarzes Kleidchen mit so einer Perlenkette, mit so einem kleinen Kopfschmuck.
In dieser Nacht 2019 hat Clemens gerade seinen ersten Auftritt hinter sich. Er war super aufgeregt und hat vieles gar nicht bedacht.
Dadurch, dass es mein erstes Mal war, hatte ich keine Wechselklamotten bei und auch kein Abschminkzeug, nichts, gar nichts.
Clemens hatte auch nicht bedacht, dass ein Kleid ja keine Hosentaschen hat. Seine Wertsachen hat er deshalb einer Freundin in die Hand gedrückt. Die Freundin ist mittlerweile aber bei Freunden und Clemens muss da jetzt alleine in seinem Drag-Outfit hinlaufen. Als er am Busbahnhof vorbeikommt, pöbeln ihn zwei Personen an.
Mit meiner Mutter hat er auch schon immer sich Sorgen gemacht und bin halt auch immer mit diesem Mindset schon so ein bisschen reingegangen, dass ich mir gesagt habe, okay, es könnte was passieren. Hab dann zwar durch diese ganzen positiven Gefühle in den Armen verdrängt, aber das kam dann halt natürlich in dem Moment sofort wieder hochgeschossen.
Was für ein Mann will ich sein? Diese Frage stellen sich in dieser Episode zwei junge Männer und sie finden völlig verschiedene Antworten.
Clemens merkt aus seinem Dorf in Sachsen-Anhalt früh, er ist anders als die Jungs um ihn herum. Also baut er eine Fassade auf.
In der letzten Episode hat Leo erzählt, dass er nicht mit allen Aussagen von Influencern wie Andrew Tate mitgeht. Ein paar Aspekte mag er und alles andere blendet er aus. Ich frage mich, ob das wirklich so einfach ist und was passiert, wenn man deren Weltbild übernimmt, so wie Elias.
Dieser Typ da in deinem Handy, der dir erzählt, dass du eigentlich alles, was du brauchst, hast, um erfolgreich zu werden. Also das lässt sich dann besser fühlen im Sinne von, okay, eigentlich bin ich gar nicht so scheiße.
Ich bin Henrik Bolz.
Und ich bin Don Pablo Mulemba.
Das ist Springerstiefel, Alpha oder Opfer, Episode 2. Anders als die anderen.
Hi. Hallo Clemens.
Hi.
Pablo, freut mich.
Können gerne reinkommen.
Danke.
Guten Tag gefunden.
Als ich bei Clemens zu Hause im Örtchen Hindenburg stehe, fühle ich mich direkt willkommen. In der Ecke chillt eine Katze.
Der eigentliche Name, den ich an für sie gedacht habe, war Nike, wie die Siegesgöttin, aber ich will nicht draußen stehen und nach Schuhen rufen, weshalb wir ihr da eigentlich nur Spitznamen geben.
Und Clemens Mutti ist auch dabei.
Na klar, immer rein. Nur darauf achten bei der Größe.
Ja.
Alles niedrig.
Wir sitzen in der Stube, es gibt starken Kaffee und Schnittchen. Alles ganz gemütlich.
Also bin halt komplett mein ganzes Leben lang auf dem Dorf groß gewachsen. Grundschulzeit war auch nur auf dem Dorf, Kindergarten war auf dem Dorf und erst ab.
Aber die Themen, über die ich hier mit ihm sprechen will, sind eher unbequem. Mittlerweile geht Clemens sehr offen damit um, dass er schwul ist. Aber trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo er vorsichtig wird.
Also ich bin ein bisschen eingeschüchtert, wenn neue Männer hier zum Beispiel im Dorf leben oder auf den Dorffeiern sind. Dann bin ich natürlich mehr eingenommen. Probiere dann so auf die Signale zu achten, wie die so gehen, weil viele Männer haben so diese Probleme mit Femininität.
Clemens steht zu seiner Femininität. Obwohl er Angst vor doofen Sprüchen oder sogar Ablehnung hat. Weil eben viele ein Problem damit haben, wenn ein Mann zu feminin ist. Clemens ist das jüngste von vier Geschwistern. Das Küken, sagt er selber. Zwei Brüder und eine Schwester. Die Brüder sind um die 20 Jahre älter als er. Als Clemens in der ersten Klasse ist, trennen sich seine Eltern und sein Vater zieht zu seiner neuen Freundin.
Und dadurch ist ein bisschen das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater in die Brüche gegangen. Und hatten dann halt auch wenig Kontakt, also halt nur mal so zum Geburtstag, zu Weihnachten oder Ostern mal so geschrieben, hier, frohe Ostern und das war's eigentlich. Mit meinen Brüdern habe ich halt auch nicht so dieses große Verhältnis, dass ich mit denen irgendwie miteinander über solche tiefen Thematiken rede, sondern wirklich eigentlich nur so oberflächlich.
Clemens meint mit tiefen Thematiken Gefühle, Probleme, Gespräche, die über ein Na, wie geht's, gut und dir hinausgehen.
Das ist tatsächlich so eine typische Männerkrankheit in der Familie, dass wir schlecht über solche Themen miteinander kommunizieren konnten.
Ich glaube, das ist nicht mal nur so ein Ding bei euch in der Familie. Ich glaube, das ist schon so ein generelles Männerding, dass man über alles redet, außer über Emotionen und Verletzlichkeit.
Mit seiner Mutter kann Clemens aber schon gut reden und vor allem auch mit seiner großen Schwester.
Sie ist halt wirklich mit die wichtigste Person in meinem Leben und hat mir auch immer in allen schwierigen Zeiten zur Seite gestanden und mich unterstützt. Und sie hatte eine große Posterwand, wo dann auch zum Beispiel Poster von den aktuellen Girlgroups aus ihrer Zeit da waren. Also zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass da ein Pussycat Dolls Poster da war und das ist mit einer meiner Lieblingsbands und das ist schon so prägend gewesen.
Ja, Pussycat Dolls sind jetzt, sage ich mal, nicht die typische Band, die man als Junge cool findet. Clemens liebt die aber. Und dass er irgendwie anders ist als die anderen, fällt seiner Mutter Regina schon früh auf.
Ganz doll ist das aufgefallen. Clemens hatte seine Freunde, die er hatte, waren ganz viele Mädels. Die waren ganz heiß auf Clemens. Er war lieb, er war feinfühlig, zart. Fußballautos, es hat ihn überhaupt nicht interessiert.
Also vielleicht ist das auch ein Klischee, dass Jungs mit Autos spielen müssen. Aber ganz ehrlich, ich habe super gerne mit Autos gespielt. Und Fußballfan bin ich heute noch.
Würdest du sagen, diese Klischees, so Fußball, Freiwillige Feuerwehr, Tuning, das sind eigentlich schon die Sachen, die von Jungs, ja, von Jungs erwartet,
ja,
werden?
Ja, doch, doch. Wenn die Frauen auch immer sagen, sie möchten gern Frauenversteher, nee, ich glaube ich nicht. Der Mann muss ein bisschen hart sein, er muss ein bisschen sein Mann stehen in jeder Situation.
Und in dieses Bild passt Clemens nicht so richtig.
Und unsere Oma hat Clemens immer die Fingernägel lackiert im Kindergarten schon. Das fand er schon immer toll. Da haben wir schon gemerkt, halt stopp. Irgendwas ist da anders.
Und dieses Anderssein wird für Clemens bald zu einem Problem. Nach unserem Gespräch bei ihm zu Hause fahren wir nach Osterburg, eine kleine Stadt um die Ecke. Hier ist Clemens bis zur 9. Klasse aufs Gymnasium gegangen. Ich muss sagen, super idyllisch hier. Die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern und während wir zu seiner alten Schule spazieren, lässt Clemens seine Schulzeit Revue passieren. Mit gemischten Gefühlen.
Weil ich halt, sag jetzt mal nicht ich selbst da auf dieser Schule, sondern eher so meine Fassade da komplett gespielt hatte. Weil es halt wirklich diese Phase war, wo ich halt mit am meisten gekämpft habe in meinem Leben. Wo dieser innere Kampf einfach am meisten stattgefunden hat.
Clemens redet in unserem Gespräch viel über diesen inneren Kampf. So wie ich es verstehe, stand einfach das, was normal für Jungs galt, sehr in Konflikt mit dem, wie er sich gefühlt hat.
Ich musste ja erstmal selbst damit kämpfen, mich selbst zu akzeptieren, das überhaupt wahrzunehmen, dass ich schwul bin. Beziehungsweise wusste ich das damals noch nicht, ob ich überhaupt schwul bin oder was ich bin. Ich bin ja selbst noch gerade aktuell in der Phase, mich wirklich zu 100% kennenzulernen. Damals wusste ich ja noch weniger, wer ich bin.
Aber klar, der Struggle ist natürlich nicht nur innerlich. Auf der Schule sieht Clemens, was mit denen passiert, die nicht reinpassen.
Also wir hatten auch in unserem Jahrgang, da geht's mal, glaube ich, zwei Sonderlinge in Anführungsstrichen. Sie waren natürlich offensichtliche Ziele für die Leute, die dann zum Mobbing tendiert hatten. Und da hat man natürlich auch Angst, dass man da selbst als Ziel nachrücken würde.
Ey, wir alle waren noch in der Schule und wissen, wie schnell das gehen kann. Ein Fehltritt, eine peinliche Situation und man wird zur Zielscheibe. Manchmal braucht's nicht mal das. Kinder können fies sein.
Also ich weiß noch, dass ich mal so eine rote Stoffhose hatte, dazu ein gelbes T-Shirt und so einen roten, rot-weiß karierten Schal, was halt schon eine wilde Kombi ist, finde ich. Aber damals dachte ich, das sieht toll aus. Und dieser Schal wurde halt so verspottet, weil ich als Mann auch außerhalb des Winters einen Schal getragen habe. War halt kein cooles Gefühl, weil wenn man so schon sehr unsicher ist und mit sich kämpft, ist es einfach nur eine Förderung der Unsicherheit und man zieht sich dann noch schneller zurück.
Und genau das macht er dann auch.
Ein großer Vorteil von mir war halt, dass ich sehr unsichtbar war zu der Zeit, weil ich so unsicher mit mir selbst war und halt so wenig mich geäußert habe, sehr introvertiert war und dann halt schnell in Anführungsstrichen Vergessenheit geraten bin und halt nur so ein Anhängsel war und die mich viele Leute da gar nicht so wirklich kannten auf der Schule.
Nach 10 Minuten kommen wir bei Clemens alter Schule an. Auf dem Schulhof fällt uns direkt ein Schild auf.
Willkommen an alle Menschen, alle Geschlechter, alle Sprachen, alle Religionen, jedes Aussehen, jede Liebe.
War dieses Schild hier schon damals da, als du hier auf der Schule warst?
Nee, dieses Schild war noch nicht da.
Wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt hier im Nachhinein liest?
Gemischte Gefühle. Also ich finde es gut, dass es jetzt da ist. Aber ich denke, als jugendlicher, unsicherer Mensch hätte ich mir gewünscht, dass diese Unterstützung da schon da gewesen wäre.
Ich bekomme in diesem Moment das Gefühl, in Clemens arbeitet es. Dass dieser Ort nicht die besten Erinnerungen bei ihm wachrüttelt. Und dass ihn dieses Schild auch irgendwie ärgert. Vielleicht, wäre er diese Worte damals als Schüler selbst richtig dringend gebraucht hätte.
Also so ein bisschen habe ich Angst, dass ich viele Sachen in meinem Leben verpasst habe, einfach nur, weil ich diesen Kampf mit mir selbst hatte und ich dadurch sehr introvertiert war. Und diese Zeit kommt halt einfach nicht zurück. Das ist halt eine Schulzeit, die hast du einmal in deinem Leben. Und ab dem Punkt, wenn du, sag ich mal, dich da nicht ausgelebt hast, hast du halt die Zeit nicht wieder.
Nach der 9. Klasse geht er vom Gymnasium ab und fängt kurz darauf eine Ausbildung zum Industriekaufmann an. Und 2019, also 3 Jahre später, trifft er plötzlich eine Entscheidung, die alle in seinem Umfeld extrem überrascht.
Die Musik ging dann los und dann habe ich angefangen. War natürlich sehr unsicher, war ein bisschen wackelig.
Clemens und ich sitzen jetzt in einer Sporthalle in Osterburg. Genau hier hatte er seinen allerersten Drag-Auftritt. Und das direkt vor 1000 Leuten auf der Abi-Feier von seinem ehemaligen Jahrgang. Das Motto der Feier war Wilde 20er. Und es sollte eine Drag-Performance geben. Er erzählt mir, dass seine beste Freundin ihn dafür vorgeschlagen hat. Und er sagt ja und plant eine Performance zu Work Bitch von Britney Spears.
Das ist ja schon, sag ich ja denn mal, etwas, ein sehr extrovertierter Move zu sagen, ey, ich stelle mich jetzt von meinen ehemaligen Mitschülern, von meiner ehemaligen Klasse einfach auf eine Bühne und mach das. Was hat dir so letzten Endes dann doch so diesen Anstupser ergeben, dass du gesagt hast, Alter, ich mach das jetzt einfach?
Ich habe mich da gerade wirklich viel mit Drag befasst und habe wirklich viel Drag Race geguckt und mich auch auf sozialen Medien mit Drag befasst.
Gentlemen, start your engines. May the best woman win.
Das ist die Catchphrase aus RuPaul's Drag Race, einer Reality-Wettbewerbsshow der US-amerikanischen Drag-Ikone RuPaul. Die Drag-Queens treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an, also zum Beispiel Lip-Sync-Performances, Outfits, Comedy, bis am Ende eine als America's Next Drag Superstar gekrönt wird. Clemens Lieblings-Drag Race-Kandidatin ist Vanessa Vangie Matteo. Und als er hört, dass genau die für einen Auftritt nach Berlin kommt, will er natürlich unbedingt hin.
Dann habe ich meine beste Freundin gefragt, du, hast du Lust? Wir waren beide minderjährig und du kommst da minderjährig nur mit einer Begleitperson ab 18 rein. Dann habe ich halt Mutti gefragt und ist Mutti halt mitgefahren, sind wir zu dritt dahin. Und genau tatsächlich in diesem Schwutz hatte ich so mein queeres Erwachen, sage ich jetzt mal.
Das Schwutz war ein queerer Club in Berlin, der Ende 2025 zugemacht hat. Bis dahin war das für die queere Community in Berlin, aber eben auch für Leute wie Clemens ein wichtiger Ort, um zusammenzukommen, zum Feiern, einfach ein Safe Space eben. Für Clemens ist sein Besuch im Schwutz 2019 das erste Mal, dass er mit so vielen aus der Community in einem Raum ist.
Ich bin da reingegangen, ich habe mich sofort wohlgefühlt, wo ich halt mich noch nie so wohlgefühlt habe, wie in diesem Moment, wo ich diesen Club betreten habe, wo ich diese Location betreten habe. Es war einfach nur viel Glitzer, viel die Musik, die ich gerne gehört habe, die halt hier in der Region eigentlich mehr so ein bisschen auch verspottet wurde. Vor allem als Junge, wenn du da so sagst, ja, du hörst gerne Lady Gaga, war es halt schon so ein Zugeständnis der Femininität.
Aber im Schwutz ist das egal. In unserem Gespräch erzählt Clemens aber am Ende gar nicht vom Auftritt von Miss Vangie. Den größeren Eindruck hat auf ihn die Performance vom Opener gemacht.
Mother Tucker, die hat eine Shownummer zu Alive von Sia gemacht, wo Schimpfwörter auf dem Kleid draufgeschrieben worden sind, die sie abreißen konnte, wo dann immer eine Pride-Flagge sich rausgekommen ist.
Clemens sieht das und es haut ihn um.
Das war dieser Moment, wo ich tatsächlich fast da in Schutz angefangen habe zu heulen, weil ich wirklich so getroffen wurde von diesem Moment, weil ich so diesen Kampf gespürt habe, wie der in mir drin war. Es war dieser selbe Kampf, den ich mit mir selbst geführt habe, nur durch diese Anfeindungen, die von anderen Leuten andere queere Personen gemacht haben, die ich selbst nicht so wirklich groß erlebt habe, aber halt mir selbst vorgeworfen habe.
Auf der Bühne sieht Clemens genau die Schimpfwörter, vor denen er Angst hat, die er sich selber an den Kopf wirft. Und er sieht, wie sie sich in eine Regenbogenfahne verwandeln. Das Zeichen der queeren Community. Etwas Positives, was mit Stolz gezeigt wird.
Das war so dieser Moment, der so wirklich viel zum Wackeln, zum Brüllen gebracht hat, wo ich wirklich diesen Kraft aus dieser Performance rausgeholt habe, wo ich dann aber auch selbst gesagt habe, ich möchte auf dieses Level kommen, dass ich genau sowas verkörpern kann.
Hier in der Sporthalle kommen auch bei mir Erinnerungen an die Schulzeit hoch. Irgendwie sehen auch alle Schulsporthallen in Deutschland gleich aus. Die gleichen bunten Linien auf dem grauen Boden, Basketballkörbe an der Wand, Sprossenwände, Kletterstangen und der obligatorische Mattenwagen. Ihr kennt es vielleicht. Zwei der blauen Matten haben wir uns zum Draufsitzen auf den Boden gelegt.
Das war ja nicht nur das erste Mal in Drake, wo ich mitspiele, das war ja auch ein großer Schritt für mich selbst. Ein großer Schritt, meine eigene Femininität zu akzeptieren. Ich habe meine Beine komplett rasiert an den Armen, damit ich halt wirklich so die feminine Illusion so gut wie möglich treffe. Hab dann eine Netzstrumpfhose angehabt, ein lilanes Kleid, das so ein bisschen oben offen war. Hatte dann schon eine Perücke, die war tatsächlich sehr grell neongrün. Ich weiß nicht, was diese Entscheidung getroffen hatte, aber die war sehr grell und neongrün. Hat aber auch gut im Blaulicht geleuchtet gehabt. Das war tatsächlich sehr geil.
Geschminkt wird Clemens von seiner besten Freundin. Dann fahren sie gemeinsam zur Halle. Eine Stunde vor dem Auftritt kommen sie dort an.
Und da bin ich ja schon vollkommen fertig, in voller Montur hier reingekommen in die Halle. Und dann war schon so dieser erste große Moment für mich, mich meinen ganzen ehemaligen Mitschülern zu präsentieren.
Klar, im Schwutz hatte Clemens zwar sein queeres Erwachen, wie er es genannt hatte, aber natürlich ist es trotzdem ein krass großer Schritt, da jetzt im lila Minikleid vor allen zu stehen, vor denen er sich in seiner Schulzeit versteckt hat.
Vor allem so mit den Jungs aus meiner Klasse, wo ich doch schon so ein bisschen auf Problematiken damals gestoßen bin, mit dem, wer ich nun mal bin. Genau, aber von denen kamen halt alle gute Rückmeldungen und weshalb ich da eigentlich auch ein gutes Mindset hatte.
Alle sind gut drauf. Clemens fühlt sich wohl. Aber da ist ja noch der Auftritt.
Und dann kam halt dieser Moment, dass ich aufgerufen wurde von dem Moderator. Der Halbkreis war da. Ich musste dann von dem Publikum aus auf die Bühne alleine gehen. Und da fing dann schon ein Jubel an, wo ich dann schon gemerkt habe, okay, das ist ein Push. Das boostet mich nochmal so ein bisschen. Die Musik ging dann los und dann habe ich angefangen. Und bis ich dann wirklich diese Jubelrufe gehört habe, dass es den Leuten, auch wenn es viel Großteil von meinen Freunden kamen, die dann mich einfach nur unterstützt haben, hat mir das so einen Boost gegeben, dass ich es dann durchgezogen habe und immer mehr geben wollte. Immer mehr geben wollte mit jedem weiteren Jubelruf.
Clemens hat mir ein Video von dem Auftritt geschickt. Ich habe es mir angeschaut und gedacht, hier zeigt Clemens allen, wer er wirklich ist. Er, der er am liebsten gar nicht bemerkt werden wollte, um nicht ins Visier zu geraten. Und jetzt steht er da als Drag Queen und zieht eine super Performance ab.
War dann halt wirklich danach fix und fertig. Der Geschrei war halt groß, also im positiven Sinne der Geschrei. Und war halt ein toller Moment.
Leider hält die positive Stimmung nicht den ganzen Abend über. Das habt ihr am Anfang dieser Folge schon gehört. Auf dem Weg zu seiner besten Freundin wird Clemens am Busbahnhof angepöbelt.
Die mich angepöbelt haben, die saßen in der Bushaltestelle und haben mir dann sämtliche Sachen an den Kopf geschmissen. Ich weiß halt, wie gesagt, dass es aber nur mich in diesem Moment wirklich eingeschüchtert hat, weil ich zum ersten Mal mit dieser Situation auseinandergesetzt worden bin.
Ich würde sagen, diese Situation, diese Anfeindung, hat das auch nachhaltig irgendwas mit dir gemacht, verändert?
Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte mindestens einmal mein Leben Drag machen, was ich an dem Tag gemacht habe. Und dann ging es halt für die Entscheidung, machst du es weiter oder machst du es nicht weiter. Mhm. Und bei der Entscheidung ist natürlich genau dieser Moment mit reingeflossen, weil war halt nun mal negatives Feedback, also wirklich dolle negativ, wo es mich halt total eingeschüchtert hat, wo sich dann auch natürlich auch Angst ausgewühlt hat. Aber im Endeffekt waren dann diese positiven Gefühle, die ich an diesem Abend gekriegt habe, dieses Gefühl selbst, was in mir drin war, viel größer als die Angst, die sich generiert hatte. Wo ich durch dann natürlich gesagt habe, ich mache das weiter, auch wenn die Leute so reagieren können.
Gleich bei seinem ersten Auftritt erlebt er, wie gut sich das anfühlt, vom Publikum als der Clemens gefeiert zu werden, der Drag macht. Und gleichzeitig ist da jetzt diese Angst.
Ab dem Zeitpunkt war mir halt klar, ich gehe nie wieder alleine in Drag unterwegs. Ich suche mir immer Leute, mit denen ich entweder telefonieren kann oder mit denen ich bei mir dabei habe. Ich achte halt mehr auf meine Sicherheit. Vor allem, wenn ich auch in dieser Region wie hier unterwegs bin, wo diese Chance ist, nun mal angefeindet zu werden.
Seine Mama Regina unterstützt ihn in allem, was er macht. Aber auch sie macht sich Sorgen.
Weil Osterburg ist klein. Und ich würde Osterburg nicht als offen bezeichnen. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, wenn ich das immer so erlebe, die Welt ist nicht offen und gar nicht dafür bereit. Überhaupt nicht. Das ist im Gegenteil. Ich fand, das war schon mal besser. Im Moment ist das wieder ganz arg. Und ich habe immer Angst, wenn er irgendwas macht. Und da hatte ich so die Angst, dass er weiß noch gar nicht, was ihm alles blüht.
Ein paar Monate nach seinem großen Drag-Auftritt in der Sporthalle kommt der erste Lockdown. Das Clemens ist gerade 18. Auf einmal sind junge Menschen isoliert und können nicht einfach rausgehen, Freunde treffen, feiern gehen. Für Clemens ist es aber auch eine Zeit, in der er sich das erste Mal so richtig mit seiner Identität auseinandersetzt.
Ich wusste halt lange Zeit nicht, wohin ich mich einordne. Ich wusste zwar, ich bin anders, anders in Anführungsstrichen, anders als die normalen Kinder in meiner Region, weil ich kannte halt einfach nur mal nicht viel anderes. Und ich habe halt diese dolle, ausgeprägte feminine Ader bei mir gespürt und die hat mich sehr verwirrt als Jugendlicher, weil ich halt wirklich nicht wusste, wo steckst du die hin.
Und diese Verwirrung geht so weit, dass er auch kurz in Frage stellt, ob er überhaupt ein Mann ist.
Bin ich vielleicht transsexuell oder bin ich nun wirklich ein Mann, bin ich nur eine Frau, bin ich irgendwas dazwischen, was bin ich? Und Drake hat mir halt bei der Antwort sehr dolle geholfen, weil ich gemerkt habe, ich kann einfach mal meine innere Queen, meine innere Diva rausholen und das hat mir halt irgendwie sehr viel Gleichgewicht reingebracht in mein Leben. Auch wirklich zu 100% sicher sage, dass ich ein Cis-Mann bin und ich dazu auch stehe und es einfach wirklich nur eine Verwirrung war, weil ich diese feminine Seite nicht wirklich zuordnen konnte.
Clemens muss für sich herausfinden, ob es nicht auch noch ein anderes Männerbild gibt, als das, was er als Kind und Jugendlicher auf dem Dorf kennengelernt hat.
Und da hat mir Corona-Zeit dolle geholfen, weil ich halt wirklich die Zeit nutzen konnte und die in mich in selbst investieren konnte. Und dann wirklich auch diesen entscheidenden Schritt gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt mit meinem Outing an.
Clemens hat seinen ersten Drag-Auftritt vor seinem Coming-out. Erst durch diese Erfahrung und die Corona-Zeit kann er all seine Gefühle und Gedanken überhaupt erst sortieren. Und das will er dann auch den Menschen mitteilen, die ihm am nächsten stehen.
Und dann kam Clemens dann irgendwann und hat gesagt, Mutti, wir müssen mal beide reden. Innerlich habe ich gedacht, alle klar.
Ich dachte mir so, okay, du musst es jetzt einfach sagen. Du Mutti, ich bin schwul. Und sie guckt mich nur so an und sagt so, cool. Möchtest du jetzt eine Umarmung haben? Also komplett normal, ohne dass da eine Problematik war, dass es irgendwas Besonderes wäre.
Dann habe ich gesagt, Clemens, sag ich, das ist doch egal. Wo ist es wichtig? Für mich nicht. Sag ich, du bist mein Kind. Ich hab dich lieb.
In einer perfekten Welt würden alle Eltern so reagieren. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht so ist. Dass Regina Clemens hier so selbstverständlich akzeptiert und liebt, rührt mich wirklich. Nach und nach erzählt Clemens dann immer mehr Menschen, dass er schwul ist. Seiner Schwester, seiner besten Freundin, später auch ein paar anderen Freunden. Nur zwischen ihm und seinem Vater ergibt sich das nicht so richtig.
Wir beide sind in einer Position, wo man hätte sagen können, hey, ich möchte mich mit dir treffen und ich möchte nicht sehen, aber es hat halt von beiden Seiten nicht wirklich funktioniert, weil ich halt einfach dieses Geheimnis noch in mir zu liegen hatte und ich halt einfach nicht ich sein konnte. Also ich hätte ihm, wenn dann nur ein Bild generieren können von jemandem, der ich nicht bin.
Das Coming-out vor seinem Vater läuft dann auch nicht so, wie Clemens sich das vorgestellt hatte. Nach seiner Geburtstagsparty steht er mit einem Kumpel und seinem Vater zusammen.
Der hat halt meinen Vater gefragt, wie er darauf reagiert hat, dass ich Drag mache. Und hat er gesagt, das ist alles schön. Also ich soll mein Leben machen. Und dann hat er halt gefragt, wie er darauf reagiert hat, dass ich schwul bin. Ich dann so, ja, du, das ist eben gerade erst passiert. Also er weiß es erst jetzt, in diesem Moment.
Clemens wird von seinem Kumpel geoutet. Völlig nebenbei, aus Versehen.
War jetzt nicht schlimm. Mein Vater hat auch gesagt und hat da kein Problem mit. Hab dann auch nochmal daraufhin mit ihm geschrieben und er meinte auch, ich bin immer noch sein Kind, ich soll mein Leben leben.
Clemens sagt, dass damit auch irgendwie ein großer Schritt zwischen ihm und seinem Vater getan wurde. Seit ein paar Jahren hatte der auch eine neue Freundin, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass die Beziehung zu Clemens wieder besser wird. Sie sind auf einem guten Weg.
Leider muss ich jetzt aber sagen, dass dieser Wachstum des Verhältnisses gestört wurde, weil mein Vater letztes Jahr verstorben ist. Urplötzlich, ohne Vorwarnung, ohne irgendwas, am Anfang des Jahres letzten Jahr. Und damit habe ich ein bisschen zu kämpfen, weil klar, er wusste jetzt mittlerweile, ich bin schwul und wer ich bin und was ich Drag mache, alles wusste er. Aber er hat noch nicht so wirklich den wahren Clemens kennengelernt. Und das ist so eine Sache, mit der ich noch ein bisschen dolle zu tun habe, weil ich halt wirklich diese Fassade immer vor ihm hatte. Und ich aber halt gerne wollte, dass mein eigener Vater nun mal weiß, wer ich eigentlich bin und mich wirklich kennt und nicht nur die Fassade, die ich ihm jahrelang vorgespielt habe.
Und dann erzählt Clemens mir davon, wie er sich nach dem Tod von seinem Vater Fotos auf dessen Handy angeschaut hat.
Und da hat man halt auch gesehen, dass er sämtliche Stories von mir oder sämtliche Zeitungsausschnitte sich abfotografiert hat, sich einen extra Ordner gemacht hat, auch unter meine Kinder. Und dann halt aber nicht nur ich, nicht nur als Clemens, sondern auch meine Drag-Persona, also alles von mir gesammelt.
Die Freundin von seinem Papa ist bei diesem Moment auch dabei.
Sie hat auch gesagt, er war immer stolz auf mich. Und das sind halt so Momente, wo ich halt wusste, okay, er kannte vielleicht doch schon so ein bisschen den wahren Clemens oder hat ihn so gesehen, aber halt nicht so direkt erlebt.
Clemens hat einen langen Weg hinter sich, weil so wie Männer in seinem Umfeld sein sollen, so war er nie. Das zu akzeptieren war ein oft einsamer Kampf. Statt sich zu verstecken, steht Clemens jetzt auf Bühnen. Er zeigt, wer er ist und ist glücklich damit. Aber es tut ihm weh, dass sein Vater diesen Clemens nie wirklich kennengelernt hat. Die Version, die mit sich im Reinen ist. Es war vor allem seine Mutter, die ihm immer wieder das Gefühl gegeben hat, du bist okay, egal wie du bist. Gleich geht es weiter nach einer kurzen Pause.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wie kann eine Gesellschaft zulassen, dass eine rechtsextreme Partei die Macht übernimmt? Genau darum geht es in Vor 33. Dina Rothenberg und Louis Klamroth erzählen in 5 Folgen echte Geschichten aus den letzten Jahren der Weimarer Republik. Es geht um Menschen, die erleben, wie Gewalt normal wird, demokratiefeindliche Ideen immer mehr Raum bekommen und die Gesellschaft Schritt für Schritt kippt. Wenn euch interessiert, welche Warnzeichen es schon lange vor 1933 gab, bevor Hitler an die Macht gekommen ist, dann hört da mal rein. Vor 33 findet ihr in ARD Sounds im Feed von Alles Geschichte, der History Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's in den Shownotes. Etwa zur gleichen Zeit, in der Clemens sich dazu entscheidet, Drag zu machen, also 2019, sitzt 600 Kilometer weiter ein 13-Jähriger vor seinem Bildschirm. Und der findet auch jemanden, der ihm sagt, du bist okay.
Du bist besonders, aber du bist besonders, weil die anderen so schlecht sind. Die anderen Männer, die verhalten sich alle so weiblich. Der Rest der Gesellschaft ist verkommen.
Und während Clemens versucht, sich von den ganzen Klischees darüber, wie Männer zu sein haben, zu befreien und endlich einfach er selbst zu sein, eignet sich Elias zur gleichen Zeit immer mehr von genau diesen starren Vorstellungen an.
Das kam so schleichend. Das waren anfangs immer nur so ganz harmlose Videos, nur so geile Videos, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, wie die ihren Lamborghini vorfahren oder wie die irgendeine krasse Story erzählen.
So me and my brother were walking down Chisinau, Moldova. It's 2 a.m. We had these 3 girls with us. We're walking, we're talking to the girls in England.
Und das fand ich fand die Story extrem witzig.
They came, they punched me.
I took it, they punched her.
Hey, geil, dass du dir die Zeit nimmst und dass du Bock hast. Freu mich voll. Und ich sitze in Berlin im Studio. Vor mir auf dem Bildschirm Elias aus seinem Jugendzimmer in Reutlingen. Süddeutschland also. Mittlerweile ist er 19, freundliches Lächeln auf dem Gesicht, Typ, sympathischer Sportstudent. Er erzählt mir, wie sein Leben mit 13 so war.
Ich hatte einen ganz normalen Schulalltag eigentlich zu der Zeit. Klar, ich war auf dem Gymnasium, 7. Klasse. Ich habe damals noch Schlagzeug gespielt. Mein Tischtennis, anderes Hobby spiele ich immer noch. Klar, halt noch Freunde treffen. Ich würde sagen, ein relativ regulärer Alltag, aber halt ein bisschen soziale Probleme und halt irgendwie auch in dieser, sag ich mal, Teenagerphase, wo man so ein bisschen Lust an vielen Sachen verliert und unzufrieden mit sich selber ist.
Elias klingt für mich wie ein ziemlich typischer Junge in dem Alter. Schule, Freunde, Hobbys und ein diffuses Gefühl von Unzufriedenheit. Hast du viel Zeit online verbracht?
Tatsächlich ja. Ich war, seit ich glaube ich 11 oder 12 bin, seit ich mein erstes Handy bekomme, also erstes Smartphone so gesehen, war ich so richtig im Gaming, so ein bisschen im Gaming drin, in verschiedene Richtungen, alles Mögliche. Das ist so mein erster Kontakt mit YouTube und so gewesen und auch mit dann später TikTok eben oder auch Instagram war dann immer über Gaming und YouTube und Influencer und so. Das war so mein Einstieg ins Social Media.
Und dann bleibt er immer öfter auf ganz bestimmten Content hängen.
Also ursprünglich waren es ja harmlose Videos und da ging es eigentlich meistens um Lifestyle und Erfahrung und Erfolg im Endeffekt. Und das hat mich am Anfang gecatcht. Ich bin ja, sag ich mal, in einem relativ normalen Haushalt groß geworden, nicht wirklich, also nicht wohlhabend. Dementsprechend fand ich das, was sie da alles hatten und was sie da erreicht haben, sehr, sehr beeindruckend. Und das war für mich dann so ein bisschen okay, das ist cool, das will ich auch schaffen.
Elias Mutter ist aus der Slowakei. Er ist zweisprachig aufgewachsen und meint, das hat ihm generell dabei geholfen, Sprachen zu lernen. Deswegen hatte er als junger Teenie auch kein Problem, den englischsprachigen Content vieler Influencer zu verstehen. Sein Vater arbeitet viel, ist oft weg und in Elias Leben nicht sehr präsent. Hat das auch Antworten auf Fragen gegeben, die du dir gestellt hast oder irgendwie auch was geliefert, wonach du da auf der Suche warst?
Also ja, das hat mir auf jeden Fall so eine Art Vorbildrolle, klar, auf jeden Fall. Aber auch durch diesen Motivational Talk, dieser Typ da in deinem Handy, der dir erzählt, dass du eigentlich alles, was du brauchst, hast, um erfolgreich zu werden und dass du das auch schaffen kannst, wenn du dich dafür anstrengst.
Der Typ im Handy, von dem Elias spricht, das ist jemand, über den ich auch in Schwerin mit Leo gesprochen habe. Der Man is Fear Influencer Andrew Tate. Tate hat oft erzählt, wie das bei ihm war. Er war zwar ein erfolgreicher Kickboxer, aber trotzdem quasi pleite, weil ihn das System, die Matrix, wie er es nennt, unten halten wollte. Also hat er zusammen mit seinem Bruder Tristan Tate ein Webcam-Business aufgebaut. Frauen zogen sich dort vor der Kamera gegen Geld aus, während vor allem die Brüder daran verdient haben. Das Geld steckte er in Kryptowährungen. Später hat er eine Plattform für Online-Kurse aufgebaut. Junge Männer sollten dort lernen, wie sie es ebenfalls aus dem System schaffen und reich wie er werden. So das Versprechen.
Also das lässt sich dann besser fühlen im Sinne von, okay, wenn der Typ, der das schon geschafft hat, mir sagt, eigentlich kann ich es auch schaffen, dann muss da ja was dran stimmen. Die so selber dieses Gefühl gibt, okay, eigentlich bin ich gar nicht so scheiße.
Du kannst das schaffen. Und wenn du weißt, wie die Welt funktioniert, gehörst du zu den Gewinnern. In seinem echten Leben fühlt sich Elias zu der Zeit aber eher machtlos.
Also unter anderem durch meinen damaligen Sitznachbar in der Schule habe ich mich einfach sozial gesehen in der Schule einfach nicht wohlgefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit der Situation nicht zufrieden bin und ich habe versucht, so drastisch Sachen zu ändern, auch wenn das keinen Einfluss auf das hatte, was mich am Ende gestört hat. Das hat mich dann halt auch relativ unglücklich gemacht, weil ich gemerkt habe, egal was ich irgendwie ändere, ich werde irgendwie mit der Situation trotzdem nicht glücklicher oder es ändert nichts daran.
Elias wird in der Schule von einem Sitznachbarn fertig gemacht. Deshalb geht es ihm immer schlechter. Er sucht nach Hilfe und glaubt, er findet sie bei Man is Fear Influencern. Er versinkt geradezu in deren Content. Und irgendwann fühlen sie sich wie Bekannte an.
So ein großer Bruder, aber wie so ein Typ auf deiner Schulter, der dir gut einredet im Endeffekt. Er gibt dir Komplimente, er sagt dir, dass du es schaffen kannst. So, er sagt, er glaubt an dich und das resoniert in dir.
Am Anfang geht es um lustige Anekdoten, Lifestyle, Erfolg, um Geld, um Selbstbewusstsein. Zumindest wirkt es so. Aber je länger Elias diese Videos schaut, desto weniger geht es darum, wie er sein Leben verbessern soll. Und desto mehr darum, wer angeblich dafür verantwortlich ist, dass es ihm schlecht geht. Denn wenn du selbst nicht das Problem bist, dann muss es wohl jemand anderes sein. Und da macht es Klick.
So ist der Rest der Gesellschaft, so ist der Rest der Masse. Und das ist falsch. Und das ist das Problem in der Gesellschaft. Und diese spezielle Gruppe an Menschen macht Fehler, die die Gesellschaft zerstören. Diese Menschengruppe macht die Gesellschaft schlechter im Endeffekt.
Elias ist immer überzeugter, dass nicht er schuld an seinen Problemen ist. Es sind schwache Männer, es sind Homosexuelle, es sind Frauen, es sind Ausländer. Was als Motivationscontent beginnt, führt Elias bald in rechtsextreme Ideologien. Wie schnell das passiert, erzählt er mir in der nächsten Folge.
Und ich spreche in der nächsten Episode mit Clemens darüber, wie es heute für ihn ist, als offen schwuler Mann in der Altmark zu leben. In einer Zeit, in der es immer mehr Angriffe gegen queere Veranstaltungen gibt.
Da haben Außenstehende so Wasserballons gemacht mit Kuhurin und diese halt in die Menschenmasse geschmissen und halt aber auch probiert, den Wagen vorne zu treffen und da stand ich halt drauf.
Wir hören uns. Das war Springerstiefel, Alpha oder Opfer. Episode 2, anders als die anderen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. So verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Die nächste Episode erscheint nächsten Dienstag. Die vierte und fünfte Episode erscheinen jeweils eine Woche später. Wer darauf nicht warten und lieber gleich schon alle 5 Episoden am Stück hören will, kann das aber auch schon tun. Und zwar in der ARD Sounds App. Dort ist der ganze Podcast jetzt schon verfügbar.
Springerstiefel, Alpha oder Opfer ist eine Produktion von ACB Stories, MDR, dem NDR und Fritz vom RBB. Hosts Don Pablo Mulemba und ich, Hendrik Bolz. Producerin Dana Sarin. Redaktion und Story Development Judith Geffert, Kiana Lentsch, Julius Wussmann und Dana Sarin. Musik Dennis Hürter und Hakan Halatsch. Schnitt Hakan Halatsch. Redaktions- und Produktionssupport: Maria Miller, Isabel Wob. Sensitivity Reading: Naomi Bechert. Artwork: Chioma Lisa Michelle Otakagu und Moise Yomba. Executive Producer: Viola Funk, Dennis Hürter und Julius Fußmann. Redaktion MDR: Olivia Gattermann und Jan-Philipp Wilhelm. Distribution MDR: Richard Gleitzmann und Hanna Lohoff. Produktionsleitung MDR: Ralf Lübben. Distribution RBB: Daniel Hirsch. Distribution NDR: Julia Kaiser und Judith Greitsch. Executive Producer NDR: Nicola Maßmann. Sensitivity Reading NDR: Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Jette Studier. Tonmaterial von World of Wonder Productions und Anything Goes with James English.